unterwegs eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Der Iran und Israel haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. Im Norden Israels schlugen Raketen ein. Laut Rettungsdiensten wurden mindestens 7 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt. Auch aus Tel Aviv und Jerusalem gibt es Berichte über getroffene Gebäude. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden erstmals Attacken auf Öl- und Gasanlagen gemeldet. Außerdem soll das Verteidigungsministerium bombardiert worden sein. Bundesaußenminister Wadephul setzt sich im Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter für eine Deeskalation ein. Im Rahmen seiner Nahostreise fliegt der CDU-Politiker heute in den Oman weiter. Aus Doha Christina Nagel.
Schon ein Fehlschlag könnte einen Flächenbrand auslösen und das, sagt Außenminister Wadephul nach seinen Gesprächen in Saudi-Arabien und Katar, wolle niemand in der Region. Es geht darum, dass jeder seine Kontakte nutzt, um Druck zu machen auf den Iran und auf Israel, um die Gewalt zu stoppen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne. Wie es weitergehen könnte, auch das ein Thema, das Wadephul heute ansprechen dürfte.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten. Sie sprechen sogar von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Die Demonstrationen im Großraum Los Angeles und in Südkalifornien verliefen weitgehend friedlich. Videos aus zahlreichen Städten zeigen Menschen, die zu Musik und Sprechchören tanzen. In Huntington Beach, einer Hochburg der Republikaner, gingen allerdings auch Unterstützer von Donald Trump auf die Straße. Im Stadtzentrum von Los Angeles ordnete die Polizei am späten Nachmittag die Auflösung der Versammlung an. Laut Polizei griffen Gewalttäter Soldaten und Beamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen an.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Ein weiterer Abgeordneter und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Soweit die Nachrichten. Das Wetter heute nach freundlichem Beginn, mehr Wolken. Ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Guteborn 13 Grad. Morgen nach letztem Regen bewölkt, aber trocken, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine, geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Aus Virginia, USA nach Brandenburg, die Schriftstellerin Nell Sink lebt seit 25 Jahren in Deutschland, seit 2013 in Bad Belzig im Fläming. Dort hat Nadine sie schon mal getroffen für Orte und Worte. Wenn ihr ein bisschen in den früheren Folgen stöbert, dann findet ihr auch die Episode zum Nachhören. Jetzt aber habt ihr euch in Berlin getroffen, Nadine, weil Nell Sink mit Sister Europe einen Berlin-Roman geschrieben hat. Erzähl mal.
Ja, genau. Also die Zeit war reif sozusagen, hat sie sich wohl gedacht. Berlin ist ja immer auch ein wichtiger Teil für Nell gewesen, ihres Lebens. Hier hat sie viele Freunde, hier ist sie unterwegs, auch in der Kultur- und Literaturszene natürlich. Und Nachdem die Schauplätze ihrer letzten Romane alle ja in der amerikanischen Provinz gelegen haben, geraten wir jetzt mit Sister Europe mitten rein in die Berliner Kunst- und Kulturszene.
Und worum geht's in dem Roman?
Ja, also kurz gesagt, eine illustre Partygesellschaft langweilt sich bei einer Literaturpreisgala und macht sich dann auf zu einem nächtlichen Spaziergang durch den Tiergarten. Aber natürlich geht's um noch viel mehr. Es wird viel geplaudert und diskutiert am Rande dieser Gala über alle möglichen Themen, die gerade in unserer Gesellschaft so ihre Kreise ziehen. Klimawandel, Wokeness, Geschlecht, Identität, Kapitalismus, aber auch Architektur, Beziehungen, Liebe, Körper. Und so ein ganzes Personalkarussell dreht sich dabei unaufhörlich. Darin sitzt ein 15-jähriges Transmädchen, außerdem ihr Vater, ein Kunst- und Architekturkritiker, und sein Freund, ein halb amerikanischer Kleinverleger und dessen Internetbekanntschaft, eine junge Amerikanerin. Ein schwuler arabischer Prinz außerdem aus der Schweiz. Er ist der Enkel der Preisstifterin. Ja, und eine reiche Erbin mit einem Schuldkomplex wegen ihrer Nazi-Vorfahren. Sie alle treffen sich also bei dieser Literaturpreisgala, und ein wirklich unglaublich unterhaltsamer, lustiger Berlin-Roman entfaltet sich. Und ja, Nell Sink ist eine unglaublich genaue Beobachterin. Und was eigentlich Thema ist dieses Romans, ist das Erzählen. Also wie sprechen diese Personen jetzt miteinander und auch aneinander vorbei? Und wie gelingt es ihnen oder gelingt es ihnen nicht? Jedenfalls bemühen sie sich alle darum, einen bestimmten Eindruck von sich beim jeweiligen Gegenüber zu hinterlassen. Und für diese zwischenmenschliche Choreografien interessiert sich Nell Sink hier in ihrem neuen Roman.
Bleibt die Frage, wo in Berlin habt ihr euch eigentlich getroffen, um all das, diese illustre Figurenschar zu besprechen?
Ja, das Bemerkenswerte an Sister Europe ist, das sei noch dazu gesagt, also der Roman ist zeitlich und räumlich sehr beschränkt. Er spielt nämlich an einem einzigen Abend im Februar und bewegt sich also in einem sehr kleinen Radius eigentlich zwischen der Preisverleihung im Hotel Intercontinental, da ja am Tiergarten in Berlin-Charlottenburg, und eben dann auch im Tiergarten. Und wir waren jetzt an all diesen Schauplätzen, sind da also auch spazieren gegangen, haben uns getroffen am Hotel Intercontinental in Berlin-Charlottenburg und sind von da aus losgezogen Richtung Tiergarten.
Los geht's also, Nadine und Nell Sink unterwegs an den Schauplätzen von Sister Europe.
Nell, dieser Hotelbau ist ja so ein relativ, also von außen so ein relativ, ja, unscheinbarer, schmuckloser Bau.
International Style, also schon ein Relikt.
Wie bist du denn auf diesen Schauplatz gekommen?
Also mir ist das Hotel aufgefallen, weil es eben auffällt. Und einfach die Lage, dass man hier dieses Hotel hat, was so ein Treffpunkt ist für Reiche, gleich in der Nähe von diesen Denkmälern für die ermordeten Kommunisten.
Im Tiergarten, ne?
Im Tiergarten, gleich dahinter dann nochmal die internationale Bauausstellung. Es ist also gut, in der Mitte von Berlin hat man ziemlich viel auf dem Haufen.
Und das hat auch Sicherheitsgründe, ne? Das fand ich auch interessant, weil das auch so ein Verweis ist, vielleicht auf diese veränderten Zeiten. Also das Intercontinental liegt eben auch sehr praktisch zwischen dem Zoo und dem Landwehrkanal.
Also ich denke, man kann jedes Hotel natürlich irgendwie absperren, aber mir ist aufgefallen, ich war im Bahnhof Zoo und schaute runter, als neulich Netanyahu in Berlin war, und er wohnte offenbar im Wall of Astoria, und die musste natürlich den ganzen Breitscheidplatz, große Straßen, also hier könnte wirklich der Papst wohnen und es würde verkehrstechnisch gar nicht weiter auffallen. Also dass hier die Sicherheit nach Bedarf erhöht werden kann, das hat mir eigentlich der Marketing-Typ vom Hotel erzählt, als ich hier rein bin, um mich rumzuschauen. Ich habe ihm tatsächlich schwarz auf weiß erzählt, ich würde hier einen Roman spielen lassen wollen. Und dann hat er mir eine kleine Tour vom Lobbybereich gegeben und eine Karte ausgehändigt. Er war damit offenbar einverstanden.
Jetzt sind wir einmal um das Hotel rumgegangen sozusagen und laufen jetzt hier am Kanal entlang. Nur ein paar Schritte weg
von der lauten Straße und schon sind wir in einer Art Idylle. Dein Roman spielt an einem einzigen Tag und einer einzigen Nacht. Und zwar ganz konkret am 21. Februar 2023. Warum?
Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich es im Februar 23 angefangen habe zu schreiben. Und es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Und man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird. Am 22. Februar könnte es ganz anders aussehen. Und natürlich habe ich einige Monate für den Entwurf gebraucht, aber ich habe mich auf den Wissensstand von diesem Tag dann beschränkt. Und das finde ich dann wiederum gut, weil der Roman bleibt dadurch so eine Art Dokument, bisschen Tagebuch fast.
Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht auch nur so einen neuen Roman schreiben kannst?
Also spätestens als ich bei der Aufschrift von Nikotin, was 2016 erschien, da ging ich fest davon aus, dass Donald Trump nicht Präsident wird. Und es wird sogar im Roman President Hillary Clinton namentlich erwähnt. Das kann man natürlich hinterher so eine Art Witzle ansehen von der einen Figur, aber ich habe daran geglaubt. Also das heißt, die No Future, also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das ist gut, dass wir mal wieder dran erinnert werden.
Das ist ja schon eine Zeit, in der es leicht wäre zu verzweifeln. Ist das für dich dann auch eine Art Ablenkung oder Flucht, jetzt so einen Roman zu schreiben? Also das Schreiben an sich vielleicht auch?
Also ich finde nicht, dass es eine Flucht ist. Also wer die Wirklichkeit dieses irdischen Lebens allzu genau überlegt, wird depressiv. Das weiß man ja. Also die Realität ist im Prinzip grausam. Aber dazu sage ich, na und? Also das menschliche Gehirn ist auch dafür gebaut, das auszublenden. Das ist die Verdrängung. Und das bei Romanfiguren ist es genau das Gleiche. Die haben ihre Sachen, die sie verdrängen.
Du hast ja jetzt einen Berlin-Roman geschrieben. Warum war die Zeit jetzt reif dafür?
Also ein Stück weit war die Zeit reif, weil ich einfach mit Berlin nicht so viel zu tun hatte, bis ich angefangen habe, vor 10 Jahren diese Romane zu veröffentlichen. Und dann kamen auf einmal mehr Einladungen. Da gab es fremde Menschen, die mich kennenlernen wollten. Das war früher nicht der Fall. So dahergelaufene Amerikanerinnen in den besten Jahren, so die sind nicht so dermaßen Mangelware, dass man sie dauernd einlädt. Aber als bekannte Autorin, dann lernt man Menschen kennen und zum Teil auch Menschen mit richtig Knete. Und die auch so hier in dieser Gegend wohnen, in Charlottenburg und nicht irgendwie in Neukölln in einem alten besetzten Haus oder so. Und dann habe ich einfach andere Kreise kennengelernt und vielleicht sogar ein bisschen über die Menschen, die mich interviewt haben. So, ich meine, das sind ja auch zum Teil Leute, die Kulturprofis sind.
So, jetzt gehen wir hier die Brücke hoch. Das ist der Rosa-Luxemburg-Steg. Genau. Der Klimawandel ist eins der vielen, vielen Themen, über die deine Figuren, diese Abendgesellschaft, diese illustre, zusammengewürfelte Abendgesellschaft diskutiert und debattiert.
Darum geht's ja nicht, weil was sie eigentlich wollen, ist einander gefallen, ernst genommen werden, respektiert werden. Dann ist halt die Frage, okay, welches Thema muss ich ansprechen, damit die anderen denken, ich wäre irgendwie ein vernünftiger Mensch?
Ja, ich finde das total amüsant, weil, also, es geht ja eigentlich genau darum, ne, um das Erzählen oder
was erzähle ich, wie erzähle ich es, damit der andere etwas ganz Bestimmtes von mir denkt. Mit welcher Intention hast du diese Gesellschaft so zusammengewürfelt und dir diese Figuren ausgedacht? Also was war so deine Ursprungsidee?
Als ich angefangen habe, die erste Figur, die mir einfiel, war halt diese Avianca, die halt immer Ausreden hat und zwanghaft erzählt hat. Sie will nicht einfach sagen, ich schaff's nicht, sondern sie will auch einen Grund liefern.
Du meinst die Ausreden, die sie sich einem einfallen lässt, um eben nicht zu den Dates zu erscheinen mit Toto?
Genau, also dieses Motiv vom Erzählen an sich, also was auch der arabische Autor, der prämiert wird, macht, dass er einfach wie eine Feldlerche einfach Mund auf erzählen. Diese Möglichkeit, also ich dachte, so könnte ich im Prinzip auch einen Roman schreiben, weil ich weiß, es wird nicht, wahrscheinlich glaube ich unterschwellig an sowas wie einen Zeitgeist. Wir leben einfach in der heutigen Welt und unsere Gedanken werden stark beeinflusst von der Technik, mit der wir uns jeden Tag auseinandersetzen, von der ganzen Maschinerie des Lebens. Ist das Leben schwer oder leicht? Wie fühlt sich das an? Das sind Sachen, die wir alle teilen. Also natürlich gibt's Leute, die man kennenlernt, wo man denkt, okay, dieser Mensch kommt aus dem Milieu, das mir so fremd ist, dass ich nicht so genau folgen kann. Aber die meiste Zeit sind das oberflächliche Sachen und man findet relativ schnell Gemeinsamkeiten. Also die Avianca, die so erzählt, die war halt am Anfang da. Der Rest hat sich daraus entwickelt. Also dann wollte ich unbedingt diese Figur von Livia haben, die halt diese fest verwurzelte, sehr alte deutsche Kultur verkörpert.
Livia ist eine, die auch Nazi-Vorfahren hat und die auch immer wieder von dieser Vergangenheit eingeholt wird.
Sie wohnt halt in einem Haus von dem politisch nicht ganz geläuterten Onkel. Und sie bildet sich ein, dass sie nicht davonrennen kann. Aber eigentlich kann man wegrennen. Das ist ein Mythos, dass man nicht wegrennen kann.
Ja, findest du?
Ja. Also man sagt immer, oh, wenn du bitte wegrennst, dann bist du wieder mit dir selbst allein. Sorry Leute, da hast du eine andere Umgebung und kommst auf ganz andere Gedanken.
Aber man nimmt sich ja doch immer mit dahin, wohin man wegrennt.
Das ist nur eine Zeit lang. Dann verändert man sich.
Guck mal, jetzt sind wir hier im Biergarten am Neuen See, im Café am Neuen See.
Ja.
Wir könnten hier ein Getränk nehmen. Was meinst du?
Das wäre gar nicht so doof.
Ja, machen wir das.
Ja.
So, wir sitzen sehr idyllisch unter Bäumen. Mittlerweile ist die Musik hier über uns angegangen. Kommt aus einem Lautsprecher hier am Baum. Unser Bier ist fast ausgetrunken. Und es ist Zeit, über Bücher zu sprechen, Nell. Denn in diesem Podcast in Orte und Worte empfehlen wir auch immer unseren Hörerinnen und Hörern und uns auch gegenseitig Bücher. Und ich bin gespannt, welches Buch du mitgebracht hast.
Also ich habe vor kurzem einen sehr schönen neuen Roman gelesen von Rita Bullwinkle, also von einer Amerikanerin. Es heißt Schlaglicht. Es war auch nominiert für den Booker-Preis. Und das ist ein Roman, relativ kurz, über 8 Boxerinnen. Die sind alle minderjährig und treten an der nationalen Meisterschaft für minderjährige Boxerinnen in USA. Und jede hat halt ihren eigenen Werdegang oder Leidensweg, der sie dorthin gebracht hat. Und jedes Kapitel ist eine Boxmatch. Also man lernt die beiden kennen, dann schlagen sie sich. Und diese subtile Psychologie, wie man nicht nur kämpft so im Boxring, sondern auch kämpft, um dahin zu kommen, kämpft, um Boxerin zu werden. Und dann die Feststellung, oh je, die andere ist besser. Die schlägt mich ins Gesicht und ich blute und ich habe noch eine Minute, das auszuhalten. Dieses Justieren der eigenen Ziele, so mitten im Kampf, das ist das Spannende an dem Buch. Also ich bin absolut nicht gewaltbereit. Ich würde niemals boxen, auch nur im Entferntesten ausprobieren. Und ich will mich auf keinen Fall von irgendjemandem schlagen lassen. Aber ich habe mich trotzdem in diesem Buch wiedergefunden. Das ist einfach richtig gut gemacht. Es wird sehr direkt, sehr packend erzählt.
Schlaglicht heißt es auf Deutsch. Rita Bullwinkel, also eine absolute Empfehlung. Vielen Dank. Ich habe gerade gelesen Blondes Herz von Bernardine Evaristo. Das ist eine britische Autorin, die den Booker Prize vor 6 Jahren bekommen hat. Damals für ihr Buch Mädchen, Frau etc. Und dieser Roman, Blondes Herz, ist ein Buch, das schon älter ist. Im Original ist es schon 2008 erschienen und erst jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Und zwar von Tanja Handels. Und Bernardine Evaristo erzählt hier die Geschichte der Sklaverei unter umgekehrten Verhältnissen. Also sie dreht die Geschichte um in ihrem Roman Versklaven Afrikaner Europäer und verschleppen sie ja zu Millionen auf einen anderen Kontinent. Allerdings ist es nicht eine bloße Umkehr, sondern sie erschafft wirklich eine komplett neue, andere Welt. Es ist eine verfremdete Welt, erzählt wie die Geschichte von Doris. Wir lernen Doris kennen, als sie flüchtet. Die Flucht, die ihr endlich gelingt, nach mehreren Anläufen. Und in Rückblicken wird dann ihre Geschichte erzählt. Und Doris ist weiß, blond und Bernardine Evaristo sagt selbst von ihrem Buch, es sei eine Satire. Und was das Ganze jetzt macht, ist, ja, durch diese Distanz, durch die wir das betrachten, dadurch, dass es so eine verfremdete Welt ist und eine umgekehrte Welt, bekommt es etwas Modellhaftes, sowas Ausgestelltes. Dadurch tritt diese Grausamkeit und dieses Unfassbare dieser Geschichte eigentlich noch deutlicher hervor. Und man fängt an, neu drüber nachzudenken. Und es bringt einen auch dazu, über eigene, vielleicht rassistische Vorurteile, die jeder, glaube ich, in sich trägt und mit sich trägt, ja, darüber auch nochmal zu reflektieren. Bei unserem letzten Gespräch, das war 2023, da hattest du erzählt, dass du länger nicht, also seit der Corona-Pandemie nicht mehr in den USA warst. Inzwischen warst du also wieder da. Wann war das?
Also ich war vor einem Jahr auch da, aber jetzt nochmal, jetzt im Frühling, also dort erschien dieser neue Roman Sister Europe auf Englisch. Und das war Ende März. Und Anfang April war ich dann in San Francisco und an der Westküste.
Und mit welchem Gefühl bist du in die USA gereist und dann auch wieder zurückgekommen?
Also es war schon sehr eindrücklich, weil meine Freunde waren alle in Schockstarre. Die sind es immer noch im Prinzip, weil das, was Trump androht und das, was faktisch passiert ist, das ist immer noch für die meisten Menschen zwei Paar Schuhe. Also das heißt, wenn er sagt, ich nehme allen Unis alles Geld weg, ich lasse keine Studis rein, ich streiche allen sozialen Projekten das Geld. Noch ist es nicht ganz so weit, aber also verschiedene Behörden, verschiedene öffentlich-rechtliche Institutionen stehen jetzt schon auf dem Schlauch. Und alle waren ein bisschen so in der inneren Emigration gegen den Staat, bist du erstmal wehrlos. Und wenn die Richter auch zu Trump überlaufen, dann ist einfach nicht klar, was man machen kann und wie schnell das vorbei sein wird. Alle sind verwirrt.
Was ist aus den Protesten geworden, die es ja gab?
Aber ich war auf einer Protestkundgebung in Kalifornien. Also die haben die irgendwie 300 Leute erwartet und es kamen bestimmt 4000. Aber es ist nicht so, als wenn das irgendjemand von den Republikanern beeindruckt. Die finden das nur lustig. Die haben so viel Rückhalt in der Bevölkerung, weil sie mit genau den gleichen billigen Waffen kämpfen wie die AfD in Deutschland, dass sie einfach sagen, das Problem, das hinter allen anderen Problemen steckt, das sind die Migranten. Also ist es einfach dystopisch. Ich meine, es hat gerade erst angefangen, was alles noch kommt. Und es wird viel sein, weil das ist ja die eine Taktik von diesen Neurechten, ist einfach so viel auf einmal zu machen, dass man sich nicht wehren kann.
Aber dieses Gefühl so, ich kann gar nicht mehr schreiben, weil die ganze Situation so ist, wie sie ist. Hast du das auch schon mal gehabt?
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich habe nach der ersten Trump-Wahl habe ich recht schnell mich hingesetzt und so eine dystopische Kurzgeschichte geschrieben über den, wie die Leute, so Journalisten vor Trump fliehen müssen, über den Golf von Amerika. Also nicht mehr Golf von Mexiko. Also ich habe keinen Respekt und keine Angst. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich hier wohne, natürlich.
Vielen Dank, Nell, dass du dir die Zeit genommen hast. Und schönen Abend noch.
Ich danke. Es war richtig angenehm.
Nell Sink und Nadine unterwegs an den Schauplätzen des Romans Sister Europe. Sister Europe, ist das nicht eigentlich ein Song?
Ja, richtig erkannt. Also das ist ein Song von den Psychedelic Furs. Das ist eine britische Rockband und der Song kam 1980 raus. Und in diesem Song ist ja von betrunkenen Seeleuten die Rede, die sprechen und dabei irgendwie ertrinken und umherwanken. Auch davon, sich allein zu fühlen in einem Raum voller Menschen, auch von Karten, die neu gemischt werden, davon, dass die Musik öfter mal out of key ist, also verstimmt und das ganze Gerede leer erscheint. Das passt durchaus zu diesem Roman von Nell Sink und vielleicht ist es ja auch so eine Anspielung und ein Hinweis darauf, wie man diesen Roman zu verstehen hat.
Jetzt bleibt natürlich noch die spannende Frage, für wen ist denn Sister Europe was?
Also Sister Europe ist für alle was, die Spaß haben an politisch nicht immer ganz korrektem Humor, die die Ironie von Nell Sink mögen. Vielleicht gibt's da ja den einen oder anderen oder die ein oder andere, die schon frühere Romane gelesen hat. Auch hier ist Humor wieder wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und es macht wirklich Spaß, diesen Figuren durch diese eine Berliner Nacht zu folgen. Und wir tauchen dabei eben auch ein in die Berliner internationale Kunst- und Kulturszene und in diese Dynamiken, diese zwischenmenschlichen Dynamiken. Da ist sie wirklich ganz groß darin, die ganz genau zu sezieren und offen zu legen. Also macht großen Spaß, dieser Roman von Nell Sink.
Und dieser Roman, der heißt Sister Europe, geschrieben hat ihn Nell Sink. Aus dem Englischen übersetzt wurde er von Tobias Schnettler. Er hat 272 Seiten und er ist erschienen bei Rowohlt. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen derzeit keine aktuellen Störungsmeldungen. Stadtverkehr Berlin. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberlandstraße und Spätstraße voll gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze- und Nordbahnstraße voll gesperrt. Reinickendorf-Ollenhauer Straße. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahler Straße nur eine Spur frei. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Lichtenrade-Lichtenrader Damm zwischen Groß-Zietener Straße und Fehlingstraße ist an einer Baustelle nur eine Spur pro Richtung frei. Zur S-Bahn Berlin wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es bei der S1 und S7 zu Verspätungen und Ausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der Iran und Israel haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. Im Norden Israels schlugen Raketen ein. Laut Rettungsdiensten wurden mindestens 8 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Auch aus Tel Aviv und Jerusalem gibt es Berichte über getroffene Gebäude. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden erstmals Attacken auf Öl- und Gasanlagen gemeldet. Außerdem soll das Verteidigungsministerium bombardiert worden sein. Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. Aus dem ARD-Studio Istanbul, Isabel Gotovac.
Nach dem Großangriff Israels auf iranische Atomanlagen, führende Militärs und Atomwissenschaftler, hatte das iranische Außenministerium die geplante 6. Gesprächsrunde mit den USA inzwischen als sinnlos bezeichnet. Aus US-Regierungskreisen heißt es, man sei weiter zu Gesprächen bereit und hoffe auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Christoph Heinzle.
Mehr Sichtbarkeit für aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten versprechen sich Bundestag und Bundeswehr vom Nationalen Veteranentag. Die Veteranen und ihre Verbände wünschen sich mehr Wertschätzung und Anerkennung. Veteraninnen oder Veteran der Bundeswehr ist, wer aktiv im Dienst steht oder aus dem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist. Nach dieser Definition zählt Deutschland rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen.
In den USA hat es die bisher größten Proteste gegen die Politik von Präsident Trump gegeben. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten, etwa in New York, Washington und Los Angeles. Die Rede ist von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Die Proteste standen unter dem Motto »No Kings, keine Könige«. Die Teilnehmer kritisieren das aus ihrer Sicht autoritäre Auftreten Trumps, insbesondere in der Migrationspolitik. Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. Bei dem Angriff waren gestern eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden. Während der Großfahndung identifizierte die Polizei den Mann als 57-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn mehr Wolken. Ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Guteborn 13 Grad. Es weht schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Morgen nach letztem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Am Dienstag eine trockene Mischung aus Sonne und meist lockeren Wolken, 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es wird 6.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Osten der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika gilt als eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Es gibt derzeit etwa 100 verschiedene bewaffnete Gruppierungen dort, die um Macht und Bodenschätze kämpfen. Die M23-Miliz ist die mächtigste von ihnen. Sie hat in den vergangenen Monaten große Regionen im rohstoffreichen Ostkongo erobert. Darum geht es jetzt in den Weltsichten. Ich bin Gabriele Häuser. Guten Tag. Die Miliz will sich nun als eine Ordnungsmacht präsentieren, die nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs in der Region Ordnung schafft und staatliche Strukturen aufbaut, besser als das die kongolesische Regierung in der fernen Hauptstadt Kinshasa je geschafft habe. Wie das gehen soll, berichtet unsere Korrespondentin Antje Diekans.
Der Bootssteg in Goma ist belebt. Die Millionenstadt im Ostkongo grenzt direkt an den Kivusee. Mit Booten werden jeden Tag Waren gebracht. Große Bananenstauden, Säcke mit Getreide. Noch vor einigen Wochen versuchten viele Menschen, sich über den See in Richtung der Nachbarprovinz in Sicherheit zu bringen. Die M23-Miliz hatte Goma eingenommen. Zehntausende flüchteten, viele wurden getötet. Die Situation im Ostkongo, wo es immer wieder Kämpfe gibt, eskalierte. Ein Konflikt, in dem es auch um die wertvollen Rohstoffe in der Region geht. Schätzungsweise 80% der weltweiten Coltan-Vorkommen liegen hier. Das Erz steckt in Smartphones, Computern und Elektroautos. Die Kontrolle über einen großen Teil der Minen und über die Provinzen im Osten hat jetzt die Miliz. Vor dem Regierungsgebäude in Goma wartet an diesem Tag eine kleine Gruppe Journalisten. Ein Mann im schicken grauen Anzug mit dunkelblauem Hemd und passender Krawatte kommt heraus. Willy Manzi sieht nicht wie ein typischer Milizionär aus. Aber er ist von der M23-Miliz zum Vizegouverneur der Provinz Nord-Kivu ernannt worden und hat an diesem Tag eine besondere Mission. Er gibt Autos zurück, die zuvor von der Miliz beschlagnahmt wurden. PR in eigener Sache.
Als wir hier ankamen, haben wir die Fahrzeuge in Besitz genommen. Aber jetzt, wo das Chaos vorbei ist, müssen wir sie wieder abgeben. Denn es muss alles seine Ordnung haben.
Die Autos sind in diesem Fall zwei moderne Geländewagen mit Ladefläche. Marktwert um die 150.000 Euro pro Wagen. Sie gehören der Universität in Goma, die sie jetzt zurückbekommt. Willy Manzi hält eine kleine Ansprache darüber, dass die M23 alles besser machen will als die bisherige Regierung.
Wir arbeiten für die Bevölkerung. Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Leben haben als vorher. Und sie sind jetzt glücklich.
Die letzte Bemerkung sagt er mit einer Geste zu den beiden Professoren, die für die Universität die Wagen in Empfang nehmen. Beide ringen sich ein verkrampftes Lächeln ab. Die Menschen in Goma haben Anfang des Jahres heftige Kämpfe erlebt. Die M23 eroberte die Stadt mit Gewalt. Die kongolesische Armee gab sich der Miliz geschlagen. Es gab Massenexekutionen, Vergewaltigungen, Plünderungen. Doch jetzt will die M23 ihr Gesicht ändern. Sie setzt smarte Anzugträger wie Willy Manzi auf wichtige Posten. Der 39-Jährige hat nach eigenen Angaben selbst eine Vergangenheit als Flüchtling. Als Kind sei er aus Goma vertrieben worden. Auch damals gab es in der Region schon Auseinandersetzungen. Nach Stationen in verschiedenen Lagern landete er schließlich durch Vermittlung des UN-Flüchtlingshilfswerks in Kanada. Für die M23 kam er jetzt zurück. Er stellt die Miliz als Befreier für die Menschen im Ostkongo dar.
We are restoring things one by one. We are not going back.
Wir bauen alles nach und nach wieder auf. Wir ziehen nicht wieder ab. Das wird niemals passieren. Unsere Flüchtlinge weltweit werden zurückkommen und wir werden den Frieden in der Region wiederherstellen.
Was nicht in das Bild der M23 passt, muss weichen. So auch ein Flüchtlingslager am Stadtrand von Goma. Eine Tour durch das frühere Camp ist wie eine Fahrt über Ackerboden. Eine Hütte aus Wellblech mit einem Aufdruck von Ärzte ohne Grenzen steht wackelig am Rand. Sonst ist fast nichts übrig geblieben. Tausende Menschen aus den Dörfern in der Region hatten hier bis vor wenigen Wochen Zuflucht gesucht, auch vor der M23. Als die Miliz ankam, zwang sie alle, in ihre Dörfer zurückzukehren, egal ob ihnen dort noch etwas geblieben war. Anna Safi ist eine dieser Rückkehrerinnen. Die Anfang 60-Jährige lebt mit einigen Enkelkindern wieder in ihrem Dorf, wo ihr Haus zerstört ist. Alles ist niedergebrannt. Mit ein paar Holzlatten und Planen, die sie aus dem Flüchtlingslager retten konnten, hat sich die Familie eine Unterkunft gebaut. Anna Safi versucht mit dürren Zweigen ein Feuer anzuzünden. Für einige Tage habe sie Widerstand geleistet, erzählt sie. Sie wollte im Camp bleiben. Aber die M23 habe ihr keine Wahl gelassen. Jetzt im Dorf kann sie nicht auf Unterstützung von Hilfsorganisationen hoffen.
Wir überleben durch Betteln. Wenn andere sehen, dass die Kinder hungern, geben sie uns etwas ab.
Die Familie ist zerrissen. Ihr Mann ertrank bei einer Bootsfahrt über den See, als er Essen besorgen wollte. Einer ihrer Söhne, noch keine 20 Jahre alt, wurde von der Miliz verschleppt.
Ich weiß nicht, wo er ist und ob er überhaupt noch lebt. Es ist jetzt fast anderthalb Monate her.
Die M23 braucht neue Kämpfer, denn der Eroberungszug der Miliz ist nicht vorbei. Von den beiden Provinzen, die sie im Ostkongo eingenommen hat, zieht sie weiter. In Gebiete, in denen es viele Minen gibt. Die größte Coltanmine ist in Rubaya, etwa 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt Goma entfernt. Es ist eine hügelige Landschaft, zerklüftet von der Bergwerksarbeit. Überall sind die Abbruchkanten zu sehen. Männer arbeiten hier mit Spitzhacken und Schaufeln, andere tragen schwere Säcke. Die M23 kontrolliert Rubaya schon seit mehr als einem Jahr. Den Vereinten Nationen zufolge werden 15% des weltweiten Coltanbedarfs aus dieser Mine gedeckt. Die Experten schätzen, dass die Miliz jeden Monat etwa $800.000 aus der Mine einnimmt. Manche halten diese Zahlen noch für zu niedrig. Der Rohstoff ist begehrt. Weltweit wird er unter anderem für die Produktion von Handys und Spielekonsolen gebraucht. Die Mine als Journalistin zu besuchen ist schwierig geworden. Die M23 vergibt inzwischen die offiziellen Akkreditierungen, also die Zulassung für Reporterinnen und Reporter im Osten des Kongo. Ohne Einwilligung der Miliz soll niemand reisen. Unabhängige Berichterstattung ist aber selbst mit den nötigen Papieren schwierig, weil meist eine Art Aufpasser mitgeschickt wird. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Rubaya-Mine kürzlich trotzdem noch besuchen. Von einem Arbeiter ließ sie sich seinen Alltag beschreiben.
Ich habe 2019 in der Mine angefangen, als ich noch sehr jung war. Heute müssen wir erst Terrassen graben. Dann steigen wir in die Minen hinunter, um die Mineralien raufzuholen.
Die Männer verdienen umgerechnet ein paar Dollar am Tag. Reich werden durch das Coltan die Händler. Der junge Arbeiter zeigt sich im Interview trotzdem zufrieden. Er wolle nur in relativer Sicherheit leben, sagt er. Und das sei unter der Miliz einfacher geworden.
Seit die M23 die Kontrolle über Rubaya übernommen hat, leben wir wieder in Frieden. Früher war es gefährlich, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Die Soldaten konnten uns alles wieder abnehmen. Aber jetzt, unter der M23, kann ich unbesorgt mit solchen Dingen herumlaufen, ohne mir Sorgen zu machen.
Wie unabhängig oder auch repräsentativ solche Aussagen sind, lässt sich schwer abschätzen. Die Miliz achtet genau darauf, wer Interviews gibt und was darin gesagt wird. Ein besonders heikler Punkt ist immer die Beteiligung Ruandas am Konflikt im Ostkongo. Berichten der Vereinten Nationen zufolge unterstützt das Nachbarland die M23. Mehrere tausend ruandische Soldaten kämpfen demnach zusammen mit den Milizionären. Ruandas Präsident Paul Kagame antwortet auf Fragen zu diesem Thema ausweichend, wie auch Anfang des Jahres wieder während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kigali.
Es geht doch gar nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht. Es geht darum, welche Probleme diese Gruppierung überhaupt sieht. Diese Frage hätten Sie stellen sollen. Was steckt überhaupt hinter der M23? Warum existiert diese Miliz?
Kagame hebt darauf ab, dass die M23 aus Tutsi besteht. Auch er selbst ist Tutsi und gehört damit zu der Volksgruppe, die beim Völkermord in Ruanda 1994 von Hutu verfolgt wurde. Innerhalb weniger Wochen wurden etwa 800.000 Menschen getötet. Viele der Täter tauchten später im benachbarten Kongo unter. Einige bildeten neue Milizen. Ruandas Regierung sagt, diese Gruppierungen seien eine andauernde Bedrohung. Für die Tutsi im Osten des Kongo, aber auch für Ruanda selbst, denn die Hutu könnten über die Grenze angreifen. Die M23 wäre nach dieser Lesart eine Art Selbstverteidigungsgruppe. Doch viele Experten zweifeln solche Argumente an. Paul Simon Handy von der Forschungseinrichtung Institute for Security Studies sagt, dass es vor allem um die Ausbeutung der Rohstoffe geht und dass nicht nur Ruanda von der Situation im Ostkongo profitiert.
Es ist eine regionale Auseinandersetzung. Die Rohstoffe werden nicht nur geplündert und über Ruanda verkauft, sondern auch über andere Routen. Es gibt Hinweise, dass die Exporte auch über Uganda, Burundi oder Tansania laufen. Es ist also etwas, was die ganze Region mit einbezieht.
Alle wollen am Reichtum des Kongo teilhaben. Das macht den Konflikt besonders gefährlich, weil auch Kämpfer aus diesen Ländern mitmischen. Es gibt Zahlen, die nahelegen, dass Ruanda bereits viel durch die Rohstoffe aus dem Kongo einnimmt. Das Land, das selbst nicht über große Reserven von Coltan und anderen Bodenschätzen verfügt, hat seine Exporte in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Kongos Präsident Felix Tshisekedi forderte die internationale Gemeinschaft darum auf, den Handel mit Ruanda zu beenden. Generell fühlt er sich vom Rest der Welt im Stich gelassen, wie er bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar klagte.
Wenn mein Land sehr offensichtlich angegriffen wird und das den Großteil der Welt nicht interessiert, stellt das unsere internationalen Gesetze in Frage. Wie kann die Integrität eines Staates so verletzt und wie können seine Einwohner massakriert werden, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden?
Eine Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen, die zeitweise die größte weltweit war, hat im Ostkongo in mehr als 25 Jahren keinen Frieden gebracht. Tshisekedi versucht nun, seine Ressourcen einzusetzen, um im Konflikt die Oberhand zu gewinnen. Die kongolesische Regierung schlug in einem Brief an US-Außenminister Marco Rubio vor, dass US-Firmen Zugang zu Minen bekommen. Im Gegenzug sollen die USA militärisch unterstützen. Die kongolesische Armee solle von den USA ausgebildet und ausgestattet werden, heißt es in dem Brief. Der Afrika-Berater der US-Regierung, Massad Boulos, bestätigte, dass ein solches Abkommen in der Prüfung sei. Auch andere Länder sind in Friedensverhandlungen involviert. Mehrere Treffen fanden in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt. Doch an der Lage im Ostkongo hat sich dadurch bisher noch nichts geändert. Ein Mann, der mit am Verhandlungstisch sitzen müsste, ist Corneille Nangaa. Der frühere Chef der kongolesischen Wahlkommission ist jetzt Anführer der Alliance Fleuve Congo, einem Bündnis von Milizen, zu dem auch die M23 gehört. Er führt diese Allianz von einem schicken Büro aus. Einst war er mit ausschlaggebend dafür, dass Kongos Präsident Felix Tshisekedi nach seinem umstrittenen ersten Wahlsieg an die Macht gekommen ist. Inzwischen ist er auf Konfrontationskurs zur Regierung. Mehrfach hat er schon angekündigt, bis in Kongos Hauptstadt Kinshasa ziehen zu wollen und den Präsidenten zu stürzen. Frieden werde es ohne seine Zustimmung nicht geben, macht er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters deutlich.
Man hat einen Preis für unsere Festnahme ausgesetzt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir werden kämpfen, bis wir unsere Sache durchgesetzt haben. Was währenddessen in Doha passiert, betrifft uns nicht und wird die Probleme nicht lösen.
Der Anführer will auch dafür sorgen, dass die Kassen der Alliance Fleuve Congo voll sind. Er hat Steuern eingeführt. 15% der Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft gehen direkt an die Milizen. Aber auch die kleinen Händler und Handwerker müssen etwas abgeben. Fest steht, Kongos Regierung hat im Osten des Landes kaum noch etwas zu sagen. Die Bevölkerung muss sich langfristig auf die neuen Machthaber einstellen. In der Provinzhauptstadt Goma läuft auf den ersten Blick wieder alles wie vor den Kämpfen. Der Verkehr ist so chaotisch wie sonst auch und die Läden haben geöffnet. Auf dem Markt stapeln Frauen Stoffballen. Das Angebot ist groß. Kundinnen oder Kunden sind aber nicht zu sehen. Eine Stoffverkäuferin erzählt, dass sie im Moment viel zu wenig einnimmt.
Wir haben große Probleme wegen der Steuern. Auch wenn wir nichts verkaufen, müssen wir am Ende des Monats die Nongar-Abgabe zahlen. Es ist sehr schwer für uns, das Geld dafür aufzutreiben.
Auf dem Markt mit Obst und Gemüse direkt am Kivusee ist die Situation nicht viel anders. Die Händler sitzen da mit ihren Waren und warten, ob nicht doch noch jemand Interesse hat. Eine Bananenverkäuferin klagt.
Vorher ging es uns gut, aber jetzt hat sich alles geändert. Wir zahlen viel mehr Steuern. Wenn ich die Bananen über den See transportiere, muss ich mehrmals Gebühren bezahlen. Diese Rebellen verlangen von uns viele Abgaben.
Eine Frau, die etwas weiter Zitronen anbietet, sieht das ähnlich. Die Geschäfte seien insgesamt schwierig geworden.
Die Banken haben noch nicht wieder geöffnet. Wir versuchen, etwas zu verkaufen, aber es sind nicht mehr so viele Leute in der Stadt, die sich etwas leisten können. Wir machen keinen Gewinn.
Die Milizenallianz hat zwar die Steuern eingeführt, aber die Bevölkerung fragt sich, wofür das Geld eingesetzt wird. Es gibt Ankündigungen, dass Schulen und Straßen gebaut werden sollen. Doch bisher ist von Fortschritt wenig zu sehen. Da soll in der Zwischenzeit schon mal ein Großreinemachen helfen. Es wird aufgeräumt mit allen Mitteln. Samstags ist jetzt Putztag in Goma. Einmal im Monat muss die ganze Bevölkerung zusammenkommen, um Straßen zu fegen und Gräben zu säubern. Genauso läuft das im Nachbarland Ruanda auch. Vizegouverneur Willy Mansi packt heute mit an. Den schicken Anzug hat er gegen eine schwarze Jeans, Poloshirt und Warnweste getauscht. Mit einem Spaten schaufelt er Müll von der Straße.
Bevor wir hier ankamen, war die Stadt dreckig. Dann haben wir beschlossen, dass wir gemeinnützige Arbeit einführen. Wir bringen den Leuten bei, dass sie vor ihren Häusern sauber machen sollen.
Er greift sich einen Reisigbesen und fegt den letzten kleinen Abfall zusammen. Ein Mann, der anpackt. So möchte der Vizegouverneur wahrgenommen werden. Gleichzeitig mit dem Straßenbild in Goma will er auch das Image der Miliz aufpolieren.
So sind wir und wir wollen sicherstellen, dass diese Bewegung nicht als eine Bewegung von Plünderern wahrgenommen wird. Wir sind die neuen Anführer. Wir wollen die Bevölkerung an dem, was wir tun, teilhaben lassen. Und sie können mit ihren Anliegen zu uns kommen. So können wir gemeinsam als Land vorankommen.
Während er das sagt, stehen hinter ihm zwei junge Milizionäre in Tarnuniform, die demonstrativ ihre Gewehre halten. So sichert die M23 jetzt wohl ihre Macht in Goma mit Besen und Waffen.
Doch ganz so positiv sehen diese Entwicklungen nicht alle. Internationale Menschenrechtsorganisationen und Geflüchtete berichten von schweren Menschenrechtsverletzungen der Rebellen. Unsere Korrespondentin Bettina Rühl hat einige von denen getroffen, die das Land vor kurzem verlassen haben. Kongo,
yasumbua roze tu. Jubilee Kasai hat sich seine Gitarre genommen. Er spielt ein Liebeslied. Es gilt seiner Heimat, der Demokratischen Republik Kongo. Der 24-Jährige ist Anfang März aus Goma geflohen, im Osten des Landes. Einige Wochen zuvor hat die M23 die Hauptstadt der rohstoffreichen Gegend eingenommen. Jetzt lebt Kasai mit zwei weiteren Flüchtlingen aus Goma in einem Apartment in einer ostafrikanischen Stadt. An der Wand hängt die Flagge ihrer Heimat.
Ich lerne ein bisschen Gitarre zu spielen, weil das den Stress etwas abbaut. Anstatt einen Psychologen zu haben, kann die Gitarre dabei helfen.
Immer wieder sitzt er vor seinem Computer oder geht die Fotos auf seinem Handy durch. In den Tagen nach der Einnahme von Goma durch die M23 hat er viel fotografiert. Kasai erzählt, dass auf den Straßen Tote in ziviler Kleidung lagen. Die Rebellen hätten das Bergen von Leichen immer wieder für längere Zeit verboten.
Ich sagte mir, dass ich helfen kann, die Identität von einigen von ihnen zu klären. Und ich nahm mir vor, alle Toten zu fotografieren, weil darunter einige meiner Freunde waren. Ich nahm Fotos und Sprachnachrichten mit Erklärungen auf, die ich auf einer kleinen Speicherkarte sicherte. Ich dachte mir, dass ich das zum richtigen Zeitpunkt nutzen könnte, damit die Täter nicht einfach so davonkommen.
Nicht nur Kasai, auch seine beiden Freunde, die ebenfalls geflohen sind, haben gesehen, wie Zivilisten von Rebellen regelrecht hingerichtet wurden. Justin Mutabisha erzählt, er habe sich einige Tage lang nicht aus dem Haus getraut. Erst nachdem die M23-Miliz die Stadt vollständig erobert hatte und die letzten Soldaten geflohen waren, sei er auf die Straße gegangen.
Und dann fingen die willkürlichen Übergriffe auf Menschen an, die wir kannten. Wenn sich ein junger Mann auf der Straße nicht richtig ausweisen konnte, haben die Rebellen ihn erschossen. Sie haben ihn angehalten und ihm 2 oder 3 Fragen gestellt. Was sie gefragt haben, konnte ich nicht hören. Und ihn dann erschossen. Sogar vor den Augen von Passanten. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen.
Die Schätzungen über die Zahl der Opfer gehen weit auseinander. Eine UN-Vertreterin sprach schon Anfang Februar von mindestens 2.900 Toten. Sie erwartet, dass die Zahl weiter steige. Und die 3 Flüchtlinge trauern nicht nur um Freunde, die getötet wurden. Außerdem seien viele von den Rebellen verhaftet und verschleppt worden, womöglich zwangsrekrutiert, um in den Reihen der M23 zu kämpfen. Die internationalen Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International erheben weitere schwere Vorwürfe gegen die Rebellen. Franziska Ulm arbeitet für Amnesty International.
Amnesty International hat dokumentiert, dass die M23 seit der Machtübernahme in Bukavu und in Goma massive Gewalt gegen die lokale Bevölkerung und gegen Menschen einsetzt, die sie für Kritiker in der ruandischen Regierung hält und der M23. Amnesty hat festgestellt, dass die M23 massenweise Personen verhaftet, festnimmt und in Gefängnisse und in gefängnisartige Einrichtungen steckt und sie dort unter unwürdigen Bedingungen festhält. Die Menschen haben kaum Wasser, kaum Nahrung, keine medizinische Versorgung, kaum Sanitäranlagen und sie sind massiver Gewalt durch die M23 ausgesetzt.
Die Miliz habe eine Schreckensherrschaft errichtet, sagt Ulm. Die M23-Miliz antwortet nicht auf konkrete Fragen zu den Vorwürfen und den Berichten der 3 Flüchtlinge. Stattdessen schickt der Vizesprecher den Link zum 3-stündigen Mitschnitt einer Pressekonferenz im Serena Hotel von Goma. In deren Verlauf antworteten führende Mitglieder der M23 auf Vorwürfe, die sie ausführlich untersucht hätten. Die Zusammenfassung, es handele sich um Propagandageschichten, erfunden von Amnesty International und den Vereinten Nationen. Mutter Becher hat gekocht. Es gibt Reis und rote Bohnen. Die 3 unterhalten sich beim Essen, sind froh, einander zu haben, ihre Erinnerungen an die Tage in Goma vor ihrer Flucht teilen zu können. An verwesende Leichen auf der Straße, an die Angst um das eigene Leben, die eigene Freiheit. Angst vor der Zwangsrekrutierung für den Krieg.
In gewisser Weise empfand ich das schließlich alles als normal. Erst als ich hierher kam und Zeit hatte, mir meine Fotos anzuschauen und alles nochmal Revue passieren zu lassen, sagte ich mir, das war schlimm. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich das nochmal durchmachen müsste. Es wäre schrecklich. In Goma hatte sich eine furchtbare Angst breit gemacht. Sie hält bis heute an. Ich weiß wirklich nicht, wie man so etwas überleben kann. Ich bin dankbar, dass wir 3 darüber sprechen können. Aber so etwas zu erleben, ohne darüber reden zu können, ist schrecklich. Man weiß nicht, was man fühlt. Man stirbt innerlich.
In Goma, will Kasai damit sagen, bringt die Angst die Menschen zum Schweigen. Telefone würden beschlagnahmt, alle Nachrichten gelesen. Obwohl die 3 dankbar sind, derzeit nicht im Kongo zu sein, möchten sie so schnell wie möglich in ihre Heimat zurück. Alle 3 sind Aktivisten, kämpfen schon lange für politische Veränderung. Denn auch die kongolesische Regierung und Armee verletzen seit Jahren Menschenrechte. Diesen Kampf wollen die 3 fortsetzen. Noch haben sie nicht aufgegeben.
Es wird aufgeräumt im Osten Kongos in jeder Hinsicht und wohl auch weiter mit Gewalt. Antje Diekans und Bettina Rühl berichteten über die neuen Machthaber im Ostkongo. Hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und dann den Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gabriele Häuser.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine aktuellen Meldungen zu größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Zudem ist auf der A113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Ruduer Tunnel stadtauswärts wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahler Straße ebenfalls nur eine Spur frei. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße bis Mitte August nur eine Spur frei. Zur S-Bahn Berlin. Wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es bei der S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen nach neuesten Angaben von Rettungsdiensten in Israel mindestens 8 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Nahost-Korrespondentin Isabel Gotowatz.
Auch im Iran kamen die Menschen in der Nacht nicht zur Ruhe. In der Hauptstadt Teheran waren am Abend und in der Nacht mehrere Explosionen zu hören. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor angekündigt, jedes Ziel des Regimes im Iran anzugreifen. Nach israelischen Angaben wurde das Verteidigungsministerium in Teheran bombardiert. Zudem weitere Ziele, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stünden.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten. Sie sprechen sogar von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Die Demonstrationen im Großraum Los Angeles und in Südkalifornien verliefen weitgehend friedlich. Videos aus zahlreichen Städten zeigen Menschen, die zu Musik und Sprechchören tanzen. In Huntington Beach, einer Hochburg der Republikaner, gingen allerdings auch Unterstützer von Donald Trump auf die Straße. Im Stadtzentrum von Los Angeles ordnete die Polizei am späten Nachmittag die Auflösung der Versammlung an. Laut Polizei griffen Gewalttäter Soldaten und Beamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen an.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Ein weiterer Abgeordneter und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse